Ich darf über Herzinsuffizienz reden. Das ist ohnehin das Thema, über das ich am liebsten rede. Und werde gleich mit einem Fall beginnen. Und Sie werden gleich sehen, dass nur weil es heute darum geht, was jeder Arzt wissen sollte, also um sehr grundlegende Dinge, heißt das noch lange nicht, dass die Patienten dadurch weniger komplex werden. Und natürlich können auch jetzt nicht völlig unkomplexe Fallbeispiele konstruiert werden. In diesem Fall ist es so, dass ein 52-jähriger Mann in die Herzinsuffizienzambulanz kommt. Er hat belastungsabhängige Atemnot, wird mit NYHA-2 klassifiziert, echokardiografisch eine linksventrikuläre Auswurffraktion von 32% und eine ausgeprägte mechanische Dyssynchronie, die man auch im Herzultraschall sieht, also das Herz eiert im Herzultraschall oder macht eine Hula-Hoop-Bewegung, wie man das oft bezeichnet. An Medikamenten hat ein Apixaban, ein Ramipril mit 10 Milligramm einmal am Tag, ein Bisoprolol mit 10 Milligramm einmal am Tag seit 6 Wochen und ein Spironolacton mit 50 Milligramm einmal pro Tag seit 4 Wochen. Im EKG ein Vorhofflimmern, Frequenz 78 pro Minute und ein verbreiterter Kammerkomplex mit 128 Millisekunden. Und die Frage ist nun, was ist die passendste nächste Therapie? Und wir haben uns gedacht, wir machen das unelektronisch mit Handheben. Und die möglichen Antworten sind eben ein Digitoxin dazu. Vielleicht denkt sich jemand, okay, die Herzfrequenz ist hoch und er hat Vorhofflimmern, das sollte man senken. Ein implantierbarer kardioverter Defibrillator, um eventuelle Rhythmusstörungen zu unterbrechen. Und ihm damit vielleicht das Leben zu retten, Ibupropion 5 Milligramm 101, vielleicht wegen der hohen Herzfrequenz, kardiale Resynchronisationstherapie oder den ACE Hemmer wegnehmen und Sacubitril-Valsartan geben mit 49, 51 Milligramm zweimal am Tag. Gehen wir schnell durch. Wer ist für Antwort 1? Niemand. Antwort 2? Auch niemand. Antwort 3? Gut, da gibt es einige. Antwort 4? Gut, das sind schon einige mehr. Und Antwort 5? Okay, das ist die große Mehrheit, wobei ich glaube, dass relativ viele gar nicht die Hand gehoben haben. Vielleicht gibt es noch zusätzliche Antwortmöglichkeiten, die noch passender wären, aber leider können wir nur hier auswählen. Also aus meiner Sicht wäre das die richtige Antwort. Es ist natürlich ein Dilemma, wenn auch die anderen Antwortmöglichkeiten nicht ganz unplausibel sind, aber das ist die klinische Realität. Die kardiale Resynchronisationstherapie würde bei diesen Patienten eigentlich kontraindiziert sein, weil unter 130 Millisekunden wissen wir, dass es zu einer erhöhten Mortalität führt. Das wäre eine Klasse 3 Indikation. Ibupropion wirkt nicht, wenn kein Sinusrhythmus besteht. Der ICD wäre eine theoretische Option. Digitoxin hätten wir früher auch dazugegeben, um die Herzfrequenz zu senken. Mittlerweile glauben wir, dass die Herzfrequenz, wenn der Patient ein Herzinsuffizienzpatient ist und Vorhofflimmern hat, nicht mehr so dramatisch gesenkt werden muss. Aber das, was sozusagen die knackigste Evidenz hat und jetzt das Notwendigste wäre der Switch von Ramipril auf Sacubitril-Valsartan. Aber darum geht es mir heute nicht, das muss wahrscheinlich wirklich nicht jeder wissen. Sondern im Fragenstamm steht, der Patient hat belastungsabhängige Atemnot und da möchte ich kurz zur Definition der Herzinsuffizienz kommen. Wie Sie hier sehen, die Herzinsuffizienz ist dargestellt in 3 Bereiche nach der linksventrikulären Auswurffraktion in HEFREF, also with reduced ejection fraction und dann Heart Failure with mid-range ejection fraction, Heart Failure with preserved ejection fraction, also 40, unter 40, 40 bis 49 und größer gleich 50%. Aber alle müssen Symptome der Herzinsuffizienz haben und eventuell auch Zeichen der Herzinsuffizienz. In einem frühen Stadium müssen noch keine Zeichen vorhanden sein, aber Symptome müssen sein. Und zwar das Ganze völlig unabhängig von der linksventrikulären Auswurffraktion. Die Symptome sind leider nicht spezifisch, sondern es gibt halt typische und weniger typische, so wie Kurzatmigkeit und Knöchelödeme und die weniger typischen, zum Beispiel Appetitlosigkeit, Völliggefühl, Verwirrtheit. Gut, und als nächstes ist hier die linksventrikuläre Auswahlfraktion von 32% genannt. Und in der zweiten Zeile dieser Kriterien steht dann auch schon die linksventrikuläre Auswahlfraktion. Aber ganz wichtig, man hört immer wieder, Herzinsuffizienz, was ist Herzinsuffizienz, wenn man fragt, okay, eine reduzierte Ausfallfraktion, diese Antwort ist de facto falsch, denn das betrifft nur einen Teil der Patienten, also unabhängig von der Ausfallfraktion können alle eine Herzinsuffizienz haben. Wie ist diese Ausfallfraktion überhaupt bestimmt? Das sagt im Prinzip nichts anderes, als welcher Anteil des Blutes bei jedem Herzschlag ausgeworfen wird. Dieser einfachen Formel, das enddiastolische Volumen, also da, wenn das Herz am meisten gefüllt ist, das minus das entsystolische Volumen, wenn das gesamte, also wenn der linke Ventrikel am kleinsten ist, die Differenz davon dann zum enddiastolischen Volumen gesetzt und mal Hunderte mit einer Prozentzahl entsteht, also es wird nie das gesamte Blut ausgeworfen. Aber Sie haben dann praktisch die linksventrikuläre Ausfallfraktion in Prozent, die wird üblicherweise echokardiografisch bestimmt, hier in zwei verschiedenen Ebenen. Und es schaut dann de facto so auf dem Echogerät aus und automatisch erhalten Sie dann diese Ausfallfraktion von 35%. Und wenn Sie jetzt Ihre Symptome plus minus Zeichen der Herzinsuffizienz haben und eine Ausfallfraktion kleiner gleich 40%, dann glauben die Guideline-Autoren, von denen es übernommen ist, dass das ausreicht als Erklärung für die Symptome und Zeichen der Herzinsuffizienz. Wenn die Ausfallfraktion 40% oder größer ist, dann glauben die Guideline-Autoren, das sollte nicht alleine reichen und dementsprechend kommen dann diese Dinge noch ins Spiel, die Erhöhung der natriuretischen Peptide und zumindest ein zusätzliches Kriterium für eine strukturelle Herzerkrankung, Linksventrikelhypertrophie, Vergrößerung des linken Vorhofes oder diastolische Dysfunktion. Da gibt es zwischen diesen beiden Gruppen de facto keinen Unterschied. Dementsprechend das Erste, was ich glaube, was jeder wissen sollte, Herzinsuffizienz ist nicht gleich reduzierte LVEF, sondern es ist ein klinisches Syndrom mit Symptomen plus minus Zeichen und de facto unabhängig von der LVEF. Okay, dennoch gibt es hier eine scharfe Trennlinie zwischen dieser Gruppe und diesen beiden Gruppen und die besteht darin, dass es für diese beiden Gruppen offiziell keine wirksame Therapie gibt. Hingegen für die Gruppe mit der reduzierten Ausfallfraktion gibt es einen Therapiealgorithmus, der mehrere Klasse 1a-Therapien enthält und das ist quasi die nächste Botschaft von mir. Nur für diese HEFREF, für die LVEF kleiner 40%, gibt es etablierte Therapien. Bei den anderen wissen wir im Prinzip nicht, wie wir sie behandeln sollen, um die Prognose zu verbessern. Der Therapiealgorithmus sieht so aus, den werde ich im Detail jetzt nicht durchgehen, aber Sie sehen hier die Medikamente, die aufgelistet sind. Da haben Sie ACMA, Beta-Blocker, Mineralokortikoidrezeptorantagonisten und Sacubitril, Valsartan, alles Klasse 1 Indikationen. Und schließlich, wenn diese verabreicht sind, werden die Patienten noch evaluiert für eine Gerätetherapie, also die kardiale Resynchronisationstherapie und der implantierbare kardioverte Defibrillator, der auch schon in diesen Antwortmöglichkeiten vorgekommen ist, auch das Klasse 1a-Indikationen, wenn die Patienten bestimmte Kriterien erfüllen. Wenn man sich die Prognose anschaut der Herzinsuffizienz, dann sieht man hier relativ aktuelle Daten aus 2017 für Männer und für Frauen im Vergleich zu verschiedenen Krebsarten. Und nur der Lungenkrebs ist im Prinzip dramatischer als die Herzinsuffizienz. Die Herzinsuffizienz liegt da so mittendrin und überholt dann letztendlich auch die anderen Krebsarten. Also eine sehr, sehr schlechte Prognose mit einer hohen Sterberate. Aber umgekehrt haben wir einen ganz ordentlichen Survival-Benefit durch die Therapie, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Sie sehen hier kalkuliert quasi, wenn der Patient ohne Therapie noch 2 Jahre zu leben hätte mit seiner HEFREF, was passiert, wenn ein ACMA kriegt, was den Beta-Blocker dazu, den Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten, schließlich wenn ich den ACE-Hemmer wegnehme und ein Sacubitril-Valsartan dazugebe und schließlich wenn ich das CRT dazugebe. Also ich kann die verbleibende Überlebenszeit vervielfachen, also hier in dieser Analyse von praktisch verfünffachen. Und dementsprechend die nächste Message, die Therapie für HEFREF funktioniert hauptsächlich über Medikamente, diese sind hier aufgelistet und über Devices wie kardiale Resynchronisationstherapie und implantierbarer kardiovierter Defibrillator. Okay, nun ist es so, dass der Patient diese Therapien hat. Das sind Zieldosierungen. Wie hat er die überhaupt erhalten? Und das ist oft ein Problem im täglichen Gebrauch. Man hat irgendwie ein bisschen Sorge vor der Niere und vor dem Kalium und vor dem Blutdruck. Und wie geht man hier vor? Und da ist es natürlich am besten, wenn man sich an einen Behandlungsalgorithmus halten kann. Wir von der Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz und der ÖKG haben diesen Algorithmus gemeinsam entwickelt mit damals noch dem Kompetenzcenter für integrierte Versorgung für den Hauptverband und dementsprechend ist dieser Algorithmus auch hier verortet. Und der sieht so aus, also das ist im Prinzip in A4-Format und hier gefaltet. Und was man hier zum Beispiel sieht, ist den Behandlungspfad im Überblick. Also als erstes bekommen die Patienten ACM und Beta-Blocker und dann Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonist und dann geht es in Richtung Herzinsuffizienz-Spezialisten. Hier noch etwas größer dargestellt. Nur wenn man jetzt diese Kaskade der einzelnen Therapien, was kommt als erstes, was kommt als nächstes, kennt, weiß man noch lange nicht, wie man das dann im Detail auch verabreicht und auftitriert, denn alle diese Medikamente sollen in einer bestimmten Zieldosis gegeben werden, die kann man aber nicht von Anfang an geben, weil das vertragen die Patienten nicht und dementsprechend muss das langsam auftitriert werden. Und wie das geht, ist im Prinzip keine Hexerei und wir haben versucht, das auf das Wesentliche herunterzubrechen und dementsprechend gibt es auf der Rückseite dann diese Einstellungspfade auf diesen Algorithmus. Zum Beispiel für den ACE-Hemmer, ich möchte das im Detail nicht durchgehen, aber man sieht hier, was ist die wirkliche Blutdruckgrenze, wo man sich trauen kann, welches Kalium muss man berücksichtigen und die glomeruläre Filtrationsrate für den ACE-Hemmer und für die Auftitration dann ebenfalls und für die weitere Auftitration dann ebenfalls, also Dosissteigerung alle 2 Wochen, immer unter Kontrolle dieser Parameter. Und Ähnliches haben wir für den Beta-Blocker. Da brauchen wir zum Beispiel uns nur um Blutdruck und Puls kümmern, Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonist, Kalium und GFR und Sacubitril-Valsartan ebenfalls Blutdruck, Kalium und GFR mit ein bisschen anderen Werten. Also die Unterschiede sind im Prinzip Nuancen. Und zusammengefasst können wir die gesamte Therapie für die Herzinsuffizienz, die halt nur für die unter 40% EF gilt, mit vier Parametern bewerkstelligen, die gesamte Auftitration, sodass wir hier für den ACE-Hemmer diese 3 Parameter kümmern müssen, für den Beta-Blocker diese, für den MRA diese, Sacubitril-Valsartan, ein bisschen ein höherer Blutdruck, weil es den Blutdruck mehr senkt als der ACE-Hemmer, aber dafür sind wir mit dem Kalium toleranter und für Ibupropion laut Guidelines und Studienlage 70 Herzfrequenz und refundiert in Europa und in Österreich wird es erst ab 75 Herzfrequenz. Aber damit kommen Sie quasi durch Ihre gesamte medikamentöse Therapie durch. Insofern ist das keine große Hexerei. Dementsprechend die nächste Message, die Auftitration der Herzinsuffizienztherapie geht mit lediglich 4 Parametern und deren Grenzwerte im Prinzip auch nicht schwer zu merken sind. Was ist jetzt aber, wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, soll man dann aufgeben? Nein, es steht bei jedem Medikament dann hier immer Optimierungsmaßnahmen. Also wenn das irgendeins von denen nicht erfüllt ist, Optimierungsmaßnahmen, Optimierungsmaßnahmen, Optimierungsmaßnahmen. Und die sind dann auch hier aufgelistet. Für jeden einzelnen Parameter, Blutdruck, EGFR, Kalium und Herzfrequenz, gibt es dann immer diverse Maßnahmen, also zum Beispiel beim Blutdruck, vielleicht hat der Patient noch ein Diuretikum, das er nicht braucht, Vasodilatatoren, Kochsalz- und Flüssigkeitsrestriktion unnötigerweise. Vielleicht hat er einen Volumenmangel, den man beheben muss. Das gleiche gilt für die GFR. Vielleicht hat er nicht seroidale Antirheumatika oder auch zu viel Diuretika und Ähnliches fürs Kalium. Vielleicht hat er ein Problem, ein Diätproblem oder er hat noch irgendeine Kaliumsubstitution, die nicht notwendig ist oder er kriegt ein Magnesiumpräparat, wo viel Kalium drinnen ist und das gleiche auch für den Puls. Vielleicht hat er noch Medikamente an Bord, die den Puls senken, ohne dass sie in der Herzinsuffizienz einen Vorteil bringen. Die gehören natürlich abgesetzt. Und falls man das dann doch nicht damit zusammenbringt, dann geht es in Richtung Herzinsuffizienzspezialisten. Also die Devise ist never give up. Es ist nie wirklich vorbei, denn wenn man es selber nicht zusammenbringt, dann gibt es die Grenzwerte nicht erfüllt sind, gibt es die Optimierungsmaßnahmen, und wenn das auch nicht erfüllt ist, dann muss er auf jeden Fall der Herzinsuffizienzspezialist sehen, weil vielleicht erreicht er dann doch noch diese Grenzwerte oder er traut sich die Therapie trotzdem zu geben. Okay, das wäre das erste Fallbeispiel. Ein zweites, das nicht ganz unähnlich ist, ein 72-jähriger Mann, NYHA3, linksventrikuläre Auswurffraktion 28%, mittelgradige Mitralinsuffizienz, also ein Patient mit einer HEFREF. Er ist bereits therapieoptimiert, wie man hier sieht. Er hat Sinusrhythmus, eine Frequenz von 67 und eine QRS-Dauer von 163 Millisekunden. Und die Frage ist, was ist die nächste passendste Therapie? Die Antworten sind immer alphabetisch geordnet. Herztransplantation, ICD, Ivabradin, kardiale Resynchronisationstherapie oder Mitralklappensanierung, weil er eine mittelgradige MI hat. Vielleicht kurz handheben. Herztransplantation, wer würde ihn jetzt evaluieren schon? Niemand. Der ICD? Ja, zaghaft, aber es gibt doch wen, der ihn einbauen würde. Ivabradin? Okay, gibt es auch einige. Kardiale Resynchronisationstherapie? Gut, das ist die Mehrheit. Mitralklappensanierung? Da war auch jemand dabei. Gut, also die passendste Therapie ist die kardiale Resynchronisationstherapie. Die Herztransplantation ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht notwendig, aber man kann nie ausschließen, dass es jemand nicht braucht. Aber die magische Altersgrenze von 70 ist hier überschritten. Ivabradin haben wir schon besprochen, Herzfrequenz 75 für die Refundierung und 70 laut Datenlage. Dann die Mitralklappensanierung, dann die Struhal wird dann noch etwas mehr darüber reden, welche Klappenfehler tatsächlich saniert gehören. Und die kardiale Resynchronisationstherapie ist eine eindeutige Indikation, der Patient hat Sinusrhythmus und einen sehr breiten Kammerkomplex und dadurch wird das Herz asynchron. Und das kann durch diese Resynchronisationstherapie wieder synchronisiert werden. Gleichzeitig erfüllt offiziell der Patient auch Kriterien für einen ICD. Also in Österreich würde er wahrscheinlich ein Kombinationsgerät kriegen, aber wenn man sich zwischen diesen beiden entscheiden würde, dann würde man eher sich dafür entscheiden, und wir haben keinen Hinweis, dass zusätzlich zum CRT der ICD oder wie viel der bringt. Wie das funktioniert, wir haben da Sonden auf der einen Seite und auf der anderen, die geben gleichzeitig Impulse ab und so wird das Herz wieder synchronisiert. So sieht das im Röntgen aus, Vorhofsonde, Sonde im rechten Ventrikel, wie bei einem konventionellen Schrittmacher, und dann gibt es zusätzlich noch eine Sonde durch den Koronarsinus und eine Koronarvene hinüber auf die linke Seite. Diese Therapie macht ein Reverse Remodeling, das heißt die LVF steigt an. In dem Ausmaß kann das sonst nur der Beta-Blocker als einzige Therapie. Und deshalb sollte der Patient auch nicht auf sowas verzichten müssen. Und es reduziert auch die Sterberate, also im Prinzip alles, was wir uns bei der Herzinsuffizienz wünschen. Und in unserem Algorithmus, den ich schon kurz gezeigt habe, steht das dann halt da unten, Rücksprache mit HI-Spezialisten. Also das ist nicht etwas, was jeder können muss von der Indikationsstellung, und das bleibt dann meist in implantierenden Zentren über und dort hoffentlich dem Herzinsuffizienzspezialisten. Aber man sollte zumindest wissen, dass es das gibt und dementsprechend mal nachfragen, ob der Patient ein Kandidat für so etwas wäre. Ja, und der letzte Fall, ein 69-jähriger Mann mit chronischer Herzinsuffizienz nach Myokardinfarkt vor Jahren, wird beim Hausarzt vorstellig. Aufgrund einer Erkältung hat er seinen Altwarenladen ein paar Tage geschlossen und nutzte die Zeit, um ein bisschen rumzuräumen. Bei einer ungewohnten Bewegung verriss er sich das Kreuz und konnte kaum aus dem Bett aufstehen. Erst nach 3 Tagen griff die Schmerzmedikation. Er war wieder mobiler und bemerkte mehr Atemnot, 5 Kilogramm Gewichtszunahme und geschwollene Knöchel. Was ist die wahrscheinlichste Ursache seiner Verschlechterung? Wir können gleich mit dem Handheben beginnen. Akutes Koronarsyndrom. Ja, gibt es welche, die das meinen könnten? Die akute Myokarditis. Und der Erkältung vielleicht im Zusammenhang. Lungenembolie, er ist im Bett gelegen. Neu aufgetretenes Vorhofflimmern, Ja, ist auch nicht ganz unwahrscheinlich. Nicht steroidale Antirheumatika. Gut, das ist die Mehrheit. Aber es ist nicht so ganz eindeutig gewesen wie bei den anderen Fragen. Und das ist prinzipiell ganz okay. Also auch ich glaube, dass das die wahrscheinlichste Ursache ist, aber die anderen sind auch nicht ganz unplausibel. Wenn man sich den Algorithmus anschaut für akute Herzinsuffizienz oder Dekompensation, ist hier ganz im Zentrum wichtig, dass man die Ätiologie identifiziert. Und das kann das akute Koronarsyndrom sein, die Hypertension, die Arrhythmie, mechanische Ursachen wie Papillarmuskelabriss oder Lungenembolie. Nur das sind bei weitem nicht alle. Also Infektionen oder dass der seine Medikamente nicht genommen hat, stehen da nicht dabei. Dementsprechend habe ich mir irgendwann einmal erlaubt, das einfach zu verlängern, dieses Akronym mit Infektion, Drugs to omit, die man vermeiden sollte, Non-Adherence von den eigenen Drugs. Aber das sind immer noch nicht alle, es ist eine ganz lange Liste, die ich jetzt nicht durchgehen möchte, aber den Algorithmus, den kann man dann noch weiterentwickeln. Es ist dann Championship draus geworden, der ist dann schon so lang, dass man ihn sich wieder nicht merkt und gar keine Hilfe mehr ist. Aber die Message ist, wenn ein chronischer Herzinsuffizienzpatient dekompensiert, man muss den Auslöser finden, den versuchen zu beheben und man will ihn auch in Zukunft vermeiden. Und bezüglich der nichtsteroidalen Antirheumatika, die haben tatsächlich eine Klasse 3 Indikation in der Herzinsuffizienz. Das ist nicht nur, es ist nicht so gut, sondern weil sie das Risiko für Verschlechterung, Dekompensation und Hospitalisierung erhöhen. Wie man auch hier zum Beispiel in dieser Meta-Analyse sieht von NSAR-Trials, die im Placebo waren oder in der Kontrolle, die sind besser ausgestiegen bezüglich Dekompensation. Okay, was muss man jetzt wissen? Da ist dann quasi noch das nichtsteroidale Antirheumatika, dass man das vermeiden soll, dazugekommen. Und wenn man das jetzt noch weiter herunterbricht auf das Wesentliche, gibt es 3 Möglichkeiten im Management von Herzinsuffizienzpatienten. Know it and do it, look it up and do it, wie zum Beispiel mit dem Algorithmus, oder refer to specialists und die machen das dann. Aber sozusagen, es gibt de facto keinen Patienten, den ich nicht irgendwie managen kann. Vielen Dank.